Deutschlandfunk. Hintergrund.
Coca in Kolumbien. Der Kampf gegen Drogen als Friedensprojekt. Eine Sendung von Josephine Schulz.
Wer Plutarco Garcia und seine Familie besuchen will, braucht gute Konditionen, Gummistiefel und auch eine gewisse Portion Schwindelfreiheit. Ungefähr 3 Stunden dauert der Aufstieg vom Städtchen San José del Fragua im Süden Kolumbiens durch den Urwald. Es geht über dünne, steile Trampelpfade, notdürftig geflickte Hängebrücken und zu Fuß durch Bäche, die sich mit Beginn der Regenzeit innerhalb weniger Stunden in breite Flüsse verwandeln.
Ja, der Weg hierauf ist ziemlich lang und beschwerlich. Es gibt keine Anbindung an das Dorf. Das macht das Leben hier oben für uns sehr hart.
Handyempfang, Fehlanzeige. Bis zum nächsten Nachbarn sind es weitere 3 Stunden Fußmarsch. Und das einzige Transportmittel, das hier funktioniert, sind Esel. Mit Frau und Tochter lebt Plutarco Garcia mitten im Urwald in einer kleinen, einfachen Holzhütte. Er hat eine Kuh, Fischteiche, Hühner und einen Gemüsegarten.
Vor ein paar Jahren haben in dieser Gegend noch 70 Familien gelebt. Wir haben alle vom Coca-Anbau gelebt. Jetzt sieht man davon nichts mehr. Aber früher war hier alles voll mit Coca.
Die Region Caquetá war einst ein Zentrum des jahrzehntelangen Bürgerkriegs und eine Hochburg der FARC-Guerilla. Im Friedensabkommen von 2016 mit der FARC, für das der damalige Präsident Juan Manuel Santos den Friedensnobelpreis erhielt, werden der Anbau von Coca und der Drogenhandel als ein Motor der Gewalt identifiziert. Aus der Coca-Pflanze lässt sich eine Paste herstellen, aus der wiederum Kokain gemacht wird. Die Bauern, so sieht es das Abkommen vor, sollen ihre Coca-Pflanzen freiwillig zerstören und im Gegenzug Unterstützung von der Regierung erhalten, um ihren Lebensunterhalt legal zu verdienen, mit Kaffee, Kakao oder Viehzucht zum Beispiel. Aber für die allermeisten Coca-Bauern hat sich dieses Versprechen nicht erfüllt.
Als die Regierung auf uns zukam, haben wir gesagt, okay, Schluss mit dem Coca-Anbau. Wir haben alle Pflanzen mit unseren eigenen Händen ausgerissen. Wir haben Verträge unterschrieben und Pläne gemacht, was wir stattdessen anbauen wollen. Aber die Regierung hat ihr Versprechen gebrochen. Die alternativen wirtschaftlichen Projekte, die es geben sollte, davon ist bei den meisten bis heute nichts angekommen. Ich habe gesagt, ich brauche Maschinen, einen Rasenmäher zum Beispiel. Aber alles, was sie schicken, ist schlecht oder kaputt. Damit kann ich nichts anfangen.
Solche Beispiele gibt es überall in Kolumbien. 99.000 Familien sind Mitglied des Programms mit Namen PNIS, das sich um den Umstieg von Coca auf andere Produkte kümmert. Nur bei etwa 2% dieser Familien wurden die Zusagen vollständig erfüllt. Viele andere haben sich deshalb wieder dem Coca-Anbau zugewandt oder müssen sich als Tagelöhner verdingen. Auch für Plutarco Garcia hat sich die materielle Situation verschlechtert.
Mit dem Coca-Anbau habe ich gut verdient. 2 meiner Kinder sind damals im Dorf unten zur Schule gegangen. Sie haben ihr Abitur gemacht. Ich habe für sie die Miete und alles bezahlt. Jetzt kann ich mir das nicht mehr leisten, meine jüngste Tochter ins Dorf zur Schule zu schicken.
Seit Jahrzehnten kämpfen die Regierungen in Kolumbien gegen den Drogenhandel und scheitern. Noch immer gilt das Land vor Peru und Bolivien als weltgrößter Produzent von Kokain. Der ehemalige Präsident Iván Duque, von 2018 bis 2022 im Amt, ging besonders rigoros gegen den illegalen Anbau vor. 130.000 Hektar Coca-Felder ließ seine Regierung eigenen Angaben zufolge allein im Jahr 2020 durch Polizei und Militär gewaltsam zerstören. Trotzdem erreichte die Anbaufläche für Coca im folgenden Jahr mit 204.000 Hektar einen Höchststand. Duque hatte in seiner Amtszeit auch entschieden, die Felder wieder aus der Luft mit Glyphosat zu besprühen. Eine Praxis, die 2015 nach Bedenken der Weltgesundheitsorganisation eigentlich gestoppt worden war, weil das Unkrautvernichtungsmittel die Böden kontaminierte und viele Bauern krank wurden. Diego Garcia Davis leitet bei der Open Society Foundation in Bogotá den Bereich Drogenpolitik.
Die Politik hat den Drogenhandel immer nur unter dem Aspekt Kriminalität betrachtet. Das ist eine totale Vereinfachung von Ursachen und Wirkungen. Wir haben es mit einem multikausalen Problem zu tun. Es geht um Armut, um Ausgrenzung, auch um Fragen der öffentlichen Gesundheit, den Zugang zu Land, Arbeitsmöglichkeiten und so weiter.
etc.
Seit vergangenem Sommer sitzt nun Gustavo Petro im Präsidentenpalast. Ein früherer Guerillero und der erste linke Präsident in der Geschichte Kolumbiens. Petro hat große Pläne. Er spricht vom Paz Total, einem umfassenden Frieden mit allen bewaffneten Gruppen. Er will die massive Ungleichheit und Armut im Land bekämpfen, Grund und Boden umverteilen und einen Paradigmenwechsel im Kampf gegen die Drogen durchsetzen. Im vergangenen Herbst vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen griff Petro die Regierungen der Industrienationen scharf an.
La guerra contra las drogas ha fracasado.
Der Krieg gegen die Drogen ist gescheitert. Und wenn wir den Kurs nicht korrigieren, wird der Krieg weitere Jahrzehnte andauern. In den USA werden weiter Hunderttausende an einer Überdosis sterben. Millionen Lateinamerikaner werden getötet. Unsere Gefängnisse werden sich weiter füllen. Das Blut wird weiter unsere Flüsse färben. Mein Land interessiert Sie nur dann, wenn es darum geht, unsere Felder und Natur mit Gift zu überschütten, unsere Männer ins Gefängnis zu stecken, Bauern, die die illegalen Pflanzen anbauen, weil sie nichts anderes haben, zu dämonisieren. Das ist heuchlerisch.
Petros Strategie sieht so aus. Er will die Idee, Coca gegen andere landwirtschaftliche Produkte zu ersetzen und den Bauern beim Umstieg zu helfen, wiederbeleben. Aber dieses Mal richtig. Denn die Erfahrung hat gezeigt, dass es nicht reicht, eine Pflanze einfach gegen eine andere auszutauschen. Es braucht eine wirtschaftliche Strategie. Möglichkeiten für die Bauern, ihre Produkte weiter zu verarbeiten, zu transportieren und zu vermarkten. Solange es diesen Plan noch nicht gibt, das hat Petro im Dezember beim großen Kongress der Coca-Bauern in Catatumbo versprochen, können sie erst einmal weiter Coca anbauen. Der Präsident hält auch nichts davon, die Coca-Bauern ins Gefängnis zu stecken, wie es jahrzehntelang üblich war, sondern will Änderungen im Strafrahmen durchsetzen. Analog dazu soll die Zerstörung von Coca-Feldern durch die Sicherheitskräfte zurückgefahren werden. Für 2023, so kündigte die Antidrogenpolizei an, sei das Ziel um mehr als 60% auf 20.000 Hektar gesenkt worden. Diego Garcia Davis.
También ha dicho que es importante avanzar.
Petro will auch in Sachen Legalisierung vorankommen. Im Kongress gibt es mehrere Vorschläge zur Legalisierung von Cannabis für den Freizeitkonsum von Erwachsenen. Und er spricht davon, dass es auch eine legale Nutzung der Coca-Pflanze geben muss, als Nahrungsmittel oder Dünger zum Beispiel. Es gab da kurz nach Amtsantritt ein bisschen Verwirrung, weil ein paar Beamte gesagt haben, die Regierung wolle Kokain legalisieren. Aber dann hat der Justizminister klargestellt, es geht nicht um Kokain.
Doch entgegen der Rhetorik von Petro gab es in den letzten Monaten immer wieder Berichte von Bauern, dass Polizei und Militär weiterhin gegen ihren Willen gewaltsam ihre Coca-Felder zerstört hätten. In einigen Fällen, so berichteten die Bauern, sei trotz aller Verbote und Versprechen auch Unkrautvernichter aus der Luft versprüht worden. Die US-Regierung macht Druck auf Kolumbien, genau diese Strategie weiterzuführen. Zerstörung und konsequente Strafverfolgung der Bauern. Kolumbien ist für die USA einer der wichtigsten Partner im Kampf gegen den globalen Drogenhandel. Im Rahmen des sogenannten Plan Colombia gibt es seit dem Jahr 2000 ein gemeinsames militärisches Vorgehen. Laut der kolumbianischen Wahrheitskommission hat der militärische Kampf gegen die Drogen aber keinen Erfolg gehabt, sondern im Gegenteil die Gewalt im Land immer weiter verschärft. So steht es in ihrem Abschlussbericht zum bewaffneten Konflikt vom vergangenen Jahr. Der Drogenhandel und der blutige Konflikt zwischen Guerillas, Paramilitärs, kriminellen Banden und staatlichen Sicherheitskräften, heißt es dort, seien untrennbar miteinander verbunden. Dieses Thema wird also in neuen Friedensgesprächen eine zentrale Rolle spielen müssen. Mit der verbleibenden großen Guerilla-Organisation, der ELN, wird bereits hinter verschlossenen Türen gesprochen. Aber im Sinne des Paz Total will Petro auch alle anderen bewaffneten Gruppen einbeziehen. Ein äußerst schwieriges Vorhaben, wie Diego Garcia Davis meint.
Die Regierung muss den bewaffneten Gruppen irgendeine Alternative zu den hohen Profiten aus den illegalen Geschäften bieten. Und bei den Drogenkartellen und Banden, die keine politische Agenda haben, muss die Regierung dafür sorgen, dass sie sich der Justiz unterwerfen. Das bedeutet, ins Gefängnis gehen.
Als ersten Schritt auf dem Weg zu umfassenden Friedensverhandlungen hatte die Petro-Regierung Ende vergangenen Jahres einen Waffenstillstand mit allen relevanten Gruppen verkündet. Kürzlich setzte sie den Waffenstillstand mit dem größten Drogenkartell im Land, dem Clan del Golfo, aber wieder aus. Die Sicherheitskräfte sollten alle Operationen gegen die Gruppe wieder aufnehmen, schrieb der Präsident auf Twitter, nachdem der Clan Angriffe auf Dorfbewohner im Nordwesten verübt haben soll. Seit dem Friedensabkommen mit der FARC gibt es eine weitere Fragmentierung bewaffneter Gruppen. Enttäuschte Ex-Guerilleros haben sich zu neuen Banden zusammengetan. Der indigene Abgeordnete und Kaffeebauer aus der Cauca-Region, Hermes Pete, meint:
Diese Dissidenten der FARC haben keine revolutionäre politische Ideologie mehr. Sie folgen nur noch der Ideologie des Geldes. Sie kämpfen um die Kontrolle der Territorien. Sie töten uns und sie töten sich gegenseitig.
Im Norden der Region Cauca lebt das indigene Volk der Nasa. Die Gemeinden geraten zwischen Splittergruppen der FARC, Drogenkartellen und staatlichem Militär immer wieder zwischen die Fronten. All diese Gruppen kämpfen dort um die Kontrolle über den Coca- und Marihuana-Anbau. Diana Collazos-Kayapu ist Journalistin, sieht sich jedoch auch als Aktivistin für die Interessen ihres Nasa-Volkes.
La comunidad era consciente que iban a surgir otros grupos armados.
Viele von uns haben nach dem Abkommen mit der FARC schon gewusst, dass der Frieden nicht nachhaltig sein wird, wenn es nur darum geht, die Waffen niederzulegen. Es war klar, dass neue bewaffnete Gruppen kommen würden. Denn letztlich geht es nicht um Waffen, sondern um die Landverteilung. Es gibt keinen Frieden, wenn wir kein Land haben, auf dem wir diesen Frieden umsetzen können.
Wer sich im Norden des Cauca gegen das Geschäft mit den Drogen stellt, lebt gefährlich. Diana Collazos-Kayapu erzählt von einer ganzen Reihe indigener Wächter, die sich für eine freiwillige Zerstörung der Coca-Felder eingesetzt haben und von Splittergruppen der FARC ermordet wurden. Aber auch unter den Indigenen gibt es Menschen, die mit dem Coca-Anbau für die Narcos, die Drogenhändler, das schnelle Geld verdienen wollen oder schlicht keine Alternative haben.
Einige Jugendliche sagen, eine Woche Coca-Ernte und du kannst dir ein Motorrad kaufen. Klar, in einigen Gebieten, da gab es wirtschaftlichen Aufschwung durch den Anbau von Coca und Marihuana. Aber das hat seinen Preis. Der Drogenkonsum unter den Jugendlichen hat zugenommen. Das sorgt für Aggressivität und Konflikte innerhalb der Gemeinden. Und es gibt in diesen Gebieten eine ausgeprägte Narkokultur. Viel Alkohol, viel Prostitution.
In einer belebten Shoppingstraße im Zentrum von Bogotá öffnet Fabiola Piñacur die Tür. Eine zierliche ältere Frau mit einem braunen Tuch über den Schultern, die langen schwarzen Haare zum Dutt verknotet. Auch sie ist eine Angehörige und eine soziale Anführerin des indigenen Volkes der Nasa. Aus einem Regal in ihrem Laden zieht sie verschiedene Pakete und Tuben hervor.
Hier haben wir Coca-Mehl. Das ist Coca-Gel, ein Massagegel. Hier, das ist Coca-Bier. Und wir haben auch Tropfen gegen Stress oder gegen Angst. Das sind alles unsere Erfindungen. Das zum Beispiel sind unsere Tees für jede Situation und Tageszeit. Wenn du dich nach dem Mittagessen voll und schläfrig fühlst, dann trinkst du einen Coca-Tee mit Minze und bist sofort wieder fit. Coca ist einfach eine magische Pflanze.
La hoja de coca simplemente es una planta mágica.
Coca Nasa ist, wenn auch immer noch ein kleiner Betrieb, heute wohl die bekannteste Firma für alternative Coca-Produkte in Kolumbien. Alles fing vor 25 Jahren an der Uni an. Zusammen mit ihren Kommilitoninnen produzierte Fabiola Piñacur damals kleine Coca-Aufgüsse.
Ich hatte das Gefühl, dass die Welt darüber aufgeklärt werden muss, dass Coca keine Droge ist, dass Coca nicht tötet. Ich wollte dieser Stigmatisierung etwas entgegensetzen. Wir, das Volk der Nasa, sind die kulturellen Erben des Coca-Blatts. Und wir haben die Pflicht, es zu verteidigen.
Was Coca Nasa tut, ist nicht illegal. Indigene Gemeinden haben das besondere Recht, kleinere Mengen Coca anzubauen und daraus alternative Produkte herzustellen. Allerdings mit hohen Hürden. Die Produkte dürfen zum Beispiel nicht in normalen Supermärkten verkauft werden. Fabiola Piñacur erzählt von ständiger Schikane durch die Sicherheitskräfte.
Ich denke mir, warum bauen wir nicht eine große Fabrik für Coca-Mehl? Mit Coca können wir qualitativ gute Nahrung herstellen und viele andere Produkte. Wir könnten in die ganze Welt gute Nahrung exportieren.
Dass Gustavo Petro über neue Möglichkeiten für alternative Coca-Produkte spricht, sieht sie positiv. Aber
eine neue Drogenpolitik, die muss die Regierung Hand in Hand mit den indigenen Völkern entwickeln. Eine Legalisierung kann nicht bedeuten, dass auf einmal jeder Coca anpflanzen und vertreiben darf, wie es ihm passt. Die Bauern oder irgendwelche Großkonzerne, die kommen und sich alles nehmen. Die Coca-Pflanze gehört der indigenen Bevölkerung. Und wer sie nutzen will, muss bei uns um Erlaubnis bitten.
Diese Forderung dürfte wenig Chancen auf Erfolg haben. Denn ob alternative Coca-Produkte, Kaffee oder Kakao, wenn der Frieden jemals eine Chance haben soll, dann muss Präsident Petro Millionen Menschen auf dem Land eine wirtschaftliche Perspektive bieten. Die Kleinbauern, die Campesinos, hat er dabei ganz besonders im Blick. Im Gegensatz zu den indigenen oder den afrokolumbianischen Gemeinden hatten sie nie einen besonderen Schutzstatus. Carmenza Gomez kämpft seit ihrer Jugend für die Rechte der Kleinbauern. Die taffe, zierliche Frau mit Kurzhaarschnitt, engen Jeans und Lederjacke sieht auf den ersten Blick nicht unbedingt wie eine Bäuerin aus. Sie hofft vor allem auf die von Petro versprochene Landreform.
Ich glaube, dass die Landreform ein ganz zentraler Pfeiler des gesamten Friedensprojekts ist. Wenn die Bauern Zugang zu Land bekommen und ordentliche Eigentumstitel, dann können sie dort Nahrungsmittel produzieren, weiterverarbeiten und vermarkten. Wenn ein junger Mensch diese Möglichkeit hat und dann auch noch die Chance bekommt zu studieren, dann wird er sich nicht den bewaffneten Gruppen und dem Drogenanbau anschließen. Die Agrarreform muss unbedingt durchgeführt werden. Sie geht Hand in Hand mit dem totalen Frieden.
Kaum irgendwo in Südamerika ist die Landkonzentration in den Händen weniger Oligarchen so groß wie in Kolumbien. Darin liegt auch die Ursache für den blutigen Konflikt. Die Regierung will 3 Millionen Hektar Land von Großgrundbesitzern abkaufen und an Kleinbauern weiterverteilen. Carmenza Gomez hat schon vor 7 Jahren einen Antrag bei der Nationalen Landagentur auf Entschädigung und ein Stück Land gestellt. Sie gehört zu den Millionen Binnenvertriebenen im Land.
Ich komme aus der südlichen Region des Bundesstaates Nariño. Ich erinnere mich, das war im Jahr 2002. Wir haben eine Bauerndemo organisiert. Und auf einmal kamen die Paramilitärs ins Dorf. Sie haben uns gedroht und gesagt, dass sie uns töten würden, wenn wir nicht aufhören mit unseren Aktionen. Wir haben die Armee und die Polizei um Schutz gebeten, aber sie konnten uns nicht schützen. Am Ende hat uns das Innenministerium Flugtickets nach Bogotá gegeben. Und das war's.
Land kaufen und umverteilen. Die Idee der Regierung klingt eigentlich ziemlich simpel. Aber die Umsetzung wird kompliziert. Umgerechnet etwa 13 Milliarden Euro könnte das Projekt mindestens kosten. Bisher wurden erst knapp 3.500 Hektar gekauft. Die Regierung ist auf den guten Willen der Großgrundbesitzer angewiesen. Sie muss gutes Land kaufen, auf dem Landwirtschaft möglich ist und Bewässerung. Und sie muss sicherstellen, dass kein Land gekauft wird, das einst gewaltsam von den Menschen geraubt wurde. Und dann bleibt immer noch die große Herausforderung, wie kann gerade in den abgelegenen ländlichen Gebieten, und davon gibt es in Kolumbien sehr viele, echte Wertschöpfung geschaffen werden. Diego Garcia Davis.
Bei Coca hat der Bauer die Möglichkeit, direkt vor Ort einen Mehrwert zu schaffen. Das heißt, aus den Coca-Blättern Kokain-Basispaste herzustellen. Die wird von den Drogenbanden abgeholt. Aus einem Hektar Coca werden 2 oder 3 Kilo Paste, die sich leicht transportieren lässt. Das ist bei legalen Produkten anders. Die haben es also schwer, mit Coca zu konkurrieren.
Der Kaffeeproduzent und indigene Abgeordnete Hermes Pete beschreibt dieses Problem in seiner Region, im Cauca, ganz plastisch.
Wenn du versuchst, mit einem kleinen Laster etwas zu transportieren, bleibst du hier nach ein paar Metern stecken auf diesen Trampelpfaden. Es bräuchte dringend Straßen, um die Bauern anzubinden. Es gibt hier Orte, da müssen die Bauern 12 Stunden in den nächsten Ort zu Fuß laufen. Da ist es kein Wunder, dass sie lieber Coca anbauen und 1 Kilo Kokain transportieren als tonnenweise Kaffee oder Kakao.
Die Umverteilung von Grund und Boden, die Entwicklung der ländlichen Regionen, das sind Mammutaufgaben, für die die neue Regierung viel Geld und internationale Partner brauchen wird.
Das war der Hintergrund. Coca in Kolumbien. Der Kampf gegen Drogen als Friedensprojekt. Eine Sendung von Josephine Schulz. Redaktion Nina Vogt.